Doc2Go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen.
Wenn ein kleines Kind Typ 1 Diabetes bekommt, gibt es eine Reihe von charakteristischen Warnzeichen. Großer Durst, vermehrtes Wasserlassen, Gewichtsverlust und Müdigkeit. Doch immer wieder kommt es vor, dass niemand den Ernst der Lage begreift. So wie bei der Tochter von Marin Sturni, die im Sommer 2019 mit einem Blutzuckerwert von über 900 in die Notaufnahme eingeliefert wurde. Wie sich das Leben von Marin und ihrer Tochter Sarah Leoni, aber auch den Geschwistern seit der Diagnose geändert hat und was sie sich in Bezug auf eine bessere Aufklärung und Früherkennung wünscht, das bespricht Marin Sturni mit Professor Dr. Thomas Danne, Chefarzt am Kinder- und Jugendkrankenhaus auf der Bult. Laden Sie die Folge herunter, schnüren Sie Ihre Laufschuhe und walken Sie mit.
Also hallo Marin, schön, dass du Zeit hast, mit mir spazieren zu gehen.
Ja, hallo Thomas, schön, dass ich mit dir spazieren gehen darf, so von Bayern nach Norddeutschland.
Ja, ich bin in Hannover. Bin ich da der Bult als Chefarzt und auf der Bult ist eine ehemalige Pferderennbahn, die von den Hannoveranern alten Menschen ein Kinderkrankenhaus gegeben ist, um dort ein Kinderkrankenhaus, ein neues drauf zu bauen. Und das ist aber immer noch ein bisschen Natur hier drumherum und da gehe ich jetzt spazieren. Und wo bist du?
Ach schön. Ich bin bei München. Wir haben hier so ein schönes Waldstück mit einem Kloster, also auch sogar einen Wallfahrtsort. Und da ist ein ganz schöner Wald dahinter und durch den spaziere ich jetzt.
Ja, wir haben uns ja kennengelernt, weil du hier sozusagen dein schönes Buch Rock Around the Clock bei Typ 1 Diabetes aus dem turbulenten Familienleben zugesandt hast. Und da habe ich dich sozusagen über das Buch kennengelernt, wie du sozusagen als wir als Familie mit der Typ 1 Diagnose von deiner Tochter, ja, Noni, wie sie nennt, Sarah Leoni, erlebt habt. Wie war denn das damals, als der Diabetes bei ihr festgestellt wurde?
Also das war im Sommer 2019 und es war sehr heiß, es waren über 40 Grad und die Bayern haben sich alle in die die Bayern haben sich alle in die Berge zurückgezogen und ich habe mir nicht so viele Gedanken gemacht, dass die Noni viel Durst hatte, dass sie schlapp war. Es war zum Schuljahresende, da sind Kinder ja auch bevorzugt mal so ein bisschen schlapp, weil sie keine Lust mehr haben und also irgendwo so eine Mischung aus Endschuljahresmüdigkeit, der Hitze und sie hatte auch Gewicht abgenommen. Also ich fand diesmal auch wirklich viel, aber sie hat das immer mal. Sie hatte so Wellen, also dann hat sie wieder, ist sie wieder gewachsen und dann hat sie sich wieder so ein bisschen Speck angefuttert und dann hatte sie ewig wieder keinen Hunger. Also ich habe mir auch bei dieser Gewichtsabnahme, obwohl ich wirklich fand, dass das diesmal eine enorme Gewichtsabnahme war, da habe ich schon gedacht so, also irgendwie ist es diesmal krasser als sonst. Aber ansonsten habe ich immer irgendwelche, als Dreifachmutter, und sie ist meine Jüngste, immer irgendwelche Gründe gefunden, was es sonst noch sein könnte. Und was ich nicht erklären konnte, war das pfeifrische Drüsenfieber aus der französischen Familie. Das hatte ich noch nicht. Ich habe gedacht, naja gut, der Rest ist bestimmt das. Und so ist sie im Prinzip noch so 2-3 Wochen mit dieser Schlappheit durchs Leben gegangen.
Diese französische Familie und die EBV-Infektion, das hat ja jetzt nichts direkt mit Diabetes zu tun. Vielleicht erklärst du nochmal, wie du das gemeint hast.
Ja, also ich habe im Prinzip als Dreifachmutter natürlich schon alle möglichen Krankheiten durch bei meinen Kindern und renne jetzt nicht mehr wegen jedem Kleinkram zum Arzt. Und,
ganz klar.
Es war halt eben heiß und im Sommer 2019. Und vieles konnte ich mir wegen der Hitze erklären oder diese Endschuljahresmüdigkeit. Und die Kinder kamen gerade aus Frankreich zurück, wo sie gerade Cousins hatten mit pfeifrischem Drüsenfieber. Und ich habe dann halt gedacht, okay, also alles, was ich mir nicht erklären kann, das kann vielleicht das pfeifrische Drüsenfieber sein, das ich eben noch nicht zu Hause bei meinen Kindern hatte. Und insofern bin ich da auch nicht skeptisch geworden.
Klar, da hattest du eine gute Erklärung.
Genau. So wie man sich das immer so ein bisschen zurechtlegt, ne? Wenn man nicht unbedingt ständig beim Arzt auftreten will. Genau. Und ich habe dann halt eben erst, als die Sarah Leoni bei meinen Eltern war und da das Übergeben angefangen hat, und zwar kontinuierlich, gedacht, dass irgendwas stimmt hier nicht. Und dann hat mein Vater mir ein Foto geschickt von der Sarah Leonie und hat halt gesagt, sie hat wieder die ganze Nacht im Prinzip über der Toilette gehangen. Hab dieses Kind gesehen und hab gedacht, nee, jetzt müsst ihr bitte sofort in die Notaufnahme. Irgendwas ist hier gar nicht in Ordnung. Und richtig, da kam dann sehr schnell die Diagnose Diabetes Typ 1 mit einem Blutzuckerwert von über 900 Milligramm pro Deziliter. Und so ging es dann eben bei uns los.
Weißt du, Maren, wenn ich dich jetzt so höre, es ist ja doch immer mehr ein unglaublich einschneidender Moment, so die Diabetes-Manifestation. Und alle Eltern, wenn sie das erzählen, berichten das so ein bisschen, als ob man fast Schuld hat. Ich habe es irgendwie nicht gleich erkannt. Ich habe gar nicht mehr und dachte an die EBV-Infektionen von der französischen Familie und so etwas alles. Dabei kann man ja gar nichts dran ändern, nicht? Also ich meine, es ist ja nicht eure Schuld. Und auch wenn ihr sozusagen zu mir als Diabetes-Experte gleich nach der Geburt gekommen wäre, Stand heute, hätten wir ja nichts tun können.
Ja, das stimmt schon. Aber ich dachte immer, es wäre eine Erbkrankheit, Diabetes Typ 1. Und habe insofern auch überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass es das sein könnte, oder es ist gar kein Alarm angegangen, wenn ich irgendwo Typ 1 Diabetes gehört habe, weil ich das einfach auch ausgeschlossen habe für mich, weil wir halt keinen Diabetes Typ 1 in der Familie haben. Ne? Ja, und dann da fing das Übergeben an.
Eine Aufklärungsarbeit machen, ne? Denn in 9 von 10 Familien gibt es ja niemand anders, der Diabetes hat, und insofern seid ihr ja nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel.
Genau, und deshalb ist mir das auch so wichtig. Also wir sind auch durchs System gerutscht, sage ich mal so. Ich war ab 2015 in Bayern und hätte normalerweise ja über die Kinderärzte auch informiert werden können, dass es Möglichkeiten zur Früherkennung gibt. Aber die Nuni war da 2, als wir umgezogen sind nach Bayern. Aber es ist mir auch von keiner Seite herangetragen worden, also weder vom Kinderarzt, noch habe ich groß auf Flyer geachtet, weil ich ja gedacht habe, ich bin nicht betroffen und die Familie ist nicht betroffen. Insofern ist mir natürlich das Thema Früherkennung auch ganz wichtig, dass alle Eltern die Chance haben, darüber in Kenntnis gesetzt zu werden, dass es diese Möglichkeiten gibt und was es für Möglichkeiten gibt. Denn aus meiner Sicht ist das noch nicht weitreichend bekannt. Und ja auch also noch nicht in allen Bundesländern möglich, ne?
Ja klar, und da kämpfen wir ja beide sozusagen Seite an Seite. Ich bin da ganz bei dir. Hast du gewusst, dass die Italiener, der Senat der Italiener mit 256 Ja-Stimmen und einer Enthaltung sozusagen dafür gestimmt hat, dass es ein italienweites Screening, also eben eine Früherkennung für Typ 1 Diabetes und Zöliakie in Italien geben soll? Da sind wir noch weit entfernt und da können wir wirklich von den Italienern lernen. Das ist jetzt erst am 23. Mai ist das durch den Senat gegangen. Das hat mich schon erstaunt, wie die Italiener da so eine Vorreiterrolle haben. Da sind wir in Deutschland, wie du schon richtig sagst, noch weit zurück. Wir bieten das über Studien an in Bayern, in Sachsen und bei uns in Niedersachsen. Aber dass unsere Politiker überhaupt davon wissen, geschweige denn eine Abstimmung machen.
Ja, also ich habe es gehört und ich habe es mit Freude wahrgenommen. Ich bin ja auch bei den D-Docs dabei und da ging das natürlich auch ganz schnell rum, dass das jetzt in Italien beschlossen worden ist. Und ich wäre wirklich sehr dafür, dass es in die Regeluntersuchung aufgenommen wird, dass man, ich sag mal, zumindest mal diese Möglichkeit gibt's, also ob es jetzt, die Frage ist, ob wir es in Deutschland schaffen können, dass es wirklich auch eine verpflichtende Früherkennung gibt, aber dass es zumindest mal ein verpflichtendes Gespräch gibt, wo die Möglichkeiten dargestellt werden und das eben auch deutschlandweit. Und man eben nicht als Arzt auch nicht drumherum kommt im Sinne des alltäglichen Wahnsinns, der ja auch in den Kinderpraxen herrscht, das Thema dann eben doch nicht mehr geschafft zu haben. Sondern eben, dass es wirklich verpflichtend auch ärzteseitig an die Eltern herangetragen wird. Denn ich glaube, dass es viele Eltern gibt, so wie mich, die das Thema einfach nicht ernst nehmen, weil sie einfach denken, oh Gott, das betrifft mich nicht, das haben wir bestimmt nicht, das kann es nicht sein. Und deshalb glaube ich, muss das eben ärzteseitig angesprochen werden.
Richtig, aber verpflichtend heißt ja nicht, dass man sozusagen so eine Früherkennung bei seinem Kind unbedingt durchführen muss. Das bleibt natürlich den Eltern völlig benommen, das ist ganz klar. Aber sie müssen da wissen, dass es sowas gibt und warum man sowas machen soll. Warum so etwas eben für viele eine gute Idee ist. Und wenn man dann eben das Eltern sagt, nee, für mein Kind entscheide ich eben dagegen, wir machen das nicht, dann ist das eben so. Das soll sicherlich jetzt kein Zwang sein. Ne?
Also, genau, und ich sage halt immer, ich hätte gern die Wahl gehabt. Ne? Ich hätte gern die Wahl gehabt, ja. Aber ich wurde über diese Wahl nicht aufgeklärt. Und ich hätte gern die Wahl gehabt, dass mein Kind nicht mit einer Ketoazidose und einem Blutzuckerwert von über 900 Milligramm pro Deziliter in die Intensivstation kommt und mir dann gesagt wird, 12 Stunden später hätten wir für ihr Kind nichts mehr tun können, Frau Sturni. Hätte ich gerne gehabt, dass mir das erspart geblieben wäre und auch meiner Tochter natürlich erspart geblieben wäre, ihrem Stoffwechsel erspart geblieben wäre. Denn da haben wir ja auch noch das metabolische Gedächtnis und da weiß ich halt auch noch nicht, inwiefern das vielleicht doch auch noch irgendwelche Folgen hat, die ich jetzt noch nicht absehen kann.
Mhm. Wem fiel es denn nun leichter? Der Noni oder dir, als es nur die Diagnose Diabetes da war? Wer ist denn damit erstmal besser klargekommen?
Also die Sarah Leonie ist, glaube ich, ein sehr anpassungsfähiger Mensch, die das Leben nimmt, wie es kommt. Ich bezeichne sie immer so ein bisschen als alte Seele. Also irgendwie ist sie schon ziemlich abgeklärt für ihr Alter. Und ich finde, sie hat sich relativ schnell damit abgefunden. Ich habe auch noch mal mit ihr gesprochen. Sie meinte dann irgendwann, ja Mama, es gibt mich jetzt halt mit dem Diabetes und ein Leben ohne kann ich mir jetzt auch gar nicht mehr vorstellen. Und weil sie das eben so sehr leicht genommen hatte, hatten wir sie auch doch noch mal in psychologischer Betreuung im Rahmen des Ärzteteams, mit denen wir da in der Klinik Dritter Orden zusammenarbeiten, um zu schauen, ob sie das nicht vielleicht versteckt vor mir, um mich zu entlasten oder zu schonen oder mir was Gutes zu tun. Aber da kam also auch nichts weiter raus, als dass sie den Diabetes als Blume malt, der sehr nah bei ihr ist. Und insofern habe ich wirklich das Gefühl, dass sie es sehr schnell auch akzeptiert hat. Und das lag aber aus meiner Sicht auch daran, dass wir versucht haben, positiv mit der Diagnose umzugehen. Und dass wir im Prinzip auch gesagt haben, es ist halt keine Krankheit. Also jetzt die neue Language Matters Bewegung schon sehr früh umgesetzt haben. Wir haben gesagt, es ist keine Krankheit. Das ist jetzt dein Leben mit Diabetes. Und wir haben halt versucht, sehr positiv auch das Umfeld zu beeinflussen, dass da keiner kommt, ach du Arme, du hast jetzt für immer Diabetes, oh Gott, ist das schlimm, du musst ja ganz schön leiden. Also wenn ich sowas gehört habe, bin ich da gleich hingegangen und habe gesagt, hier Leute, so bitte nicht. Und ich glaube, das war halt auch die Art und Weise, wie wir versucht haben, positiv und akzeptierend damit umzugehen. Mir selbst ist es 2 Jahre lang schwer gefallen. Ich bin doch in ein relativ tiefes Loch geplumpst, da kam dann noch Corona on top. Das hat jetzt auch nicht gerade geholfen. Und ich habe mich erst nach 2 Jahren gerappelt und habe dieses Schicksal im Prinzip für die Noni und auch für mich ja erstmal als betreuende Person dann auch erst akzeptieren können.
Wie ging es denn, du hast ja vorhin erzählt, du hast ja auch noch nicht nur die Noni, sondern auch noch ihre Schwestern. Und wie haben die diese neue Situation aufgenommen?
Also ich habe ja 2 Schwestern, die waren 14 und 12 bei der Diagnose. Mhm. Die größere hat es gut verarbeitet, glaube ich. Die war, also ist sie von ihrer Persönlichkeit und von ihrem Charakter her, aber auch so, dass sie im Prinzip aus meiner Sicht da nicht so, ja, also, dass man sie nicht so flankieren konnte damit. Also die ist so ein bisschen in sich gesettelt und so ein bisschen introvertiert zurückgezogen sowieso schon und hat dann während der Corona-Zeit im Prinzip in ihrem Zimmer die Pubertät mit sich ausgemacht. Aber das war für sie so ein relativ natürlicher Modus. Aber meine mittlere ist mir so ein bisschen weggerutscht, muss ich schon gestehen. Also die hat das von der Persönlichkeit, glaube ich, auch und von der Aufmerksamkeit her, die sie nicht bekommen hat in der Zeit, nicht so gut weggesteckt. Und das habe ich auch zum Beispiel in meinem Buch verarbeitet. In meinem Buch gibt es ein Kapitel, das heißt Pappenkinder. Ja. Da habe ich sie auch interviewt und war dann doch ein bisschen bestürzt, dass mir das so passieren konnte. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt mache ich das mal öffentlich, damit es anderen Eltern nicht passiert, was uns passiert ist. Ne? Weil also auf Geschwisterkinder muss aus meiner Sicht auch ein bisschen mehr geachtet werden in dieser ganzen Manifestationszeit.
Das ist ein wirklich ganz wichtiges Thema, das mit den Schattenkindern. Du hast ja auch in deinem Buch was von 6 Tipps gesprochen. Welche 6 Tipps würdest du da so weitergeben?
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich aus dem Off noch alle sechs zusammen.
Geht wahrscheinlich zu weit.
Aber das eine ist.
Du musst ja ein bisschen Werbung für dein Buch machen. Es lohnt
genau.
sich, es zu lesen.
Also, wo man, Dankeschön. Das habe ich jetzt nicht gebrieft. Eins ist zum Beispiel, dass man am Essenstisch mal überlegt, was für ein Gesprächsthema man hat. Also, da rutscht es schnell in den Diabetes ab. Hast du genug gespritzt? Du bist hoch, du bist niedrig, musst du was nachspritzen? Und Diabetes hier, wie war Diabetes in der Schule und heute beim Sport, dass man einfach mal überlegt, was gibt's denn sonst noch für Themen? Also da sitzt dann dein potenzielles Schattenkind mit dir am Tisch und das halt einfach mal fragen, wie war denn dein Tag? Was hast du gemacht?
Ja.
Ohne den Diabetes drin zu haben oder diese Nummer, dass man immer vor dem Essen den Katheter wechselt. Also bei uns war das zumindest immer so, dann musst du halt die Welt warten. Dann habe ich gedacht, nö, dann machen wir es halt jetzt auch mal anders, dann schieben wir es mal auf den Nachmittag oder woanders hin. Dass eben nicht, dass immer alles mit dem Diabetes zusammenhängt. Das typische Thema, was man auch bei Geschwisterkindern hat, diese Exklusivzeiten, sage ich mal so, dass es wirklich für die Schwestern Exklusivzeiten gibt, wo es dann gar nicht um den Diabetes geht, wo das Diabeteskind auch anders betreut wird und man vielleicht auch mal seine Alarme abschaltet. Also das sind so erste Dinge, die man vielleicht auch mal berücksichtigen kann. Und dem Diabetes halt eben auch nicht mehr Platz geben, als er unbedingt haben muss. Also ich spreche ja auch nicht jedes Mal darüber, wenn ich auf Toilette gehe, dass man eben einfach den so mitlaufen lässt und nicht immer so hoch thematisiert. Ne? Das ist so eins, was mir jetzt dazu noch einfällt.
Ja, naja, das sind, finde ich, ist ein sehr gute Gedanke, dass man eben die sogenannten Schattenkinder da nicht aus den Augen verliert. Ich glaube, da können viele Familien mit einem Kind mit Diabetes leicht hineinrutschen, ohne dass sie das eigentlich wollen. Ja. Wie geht's denn jetzt Sarah Leonie mit ihrem Diabetes so im Alltag? Wie läuft das so ab? Wie empfindest du das als Mutter?
Ja, also bei uns war ein echter Quantensprung des Frühjahr 2022, wo wir auf eine AID-Pumpe gewechselt haben, also Hybrid Closed Loop.
Also auf Deutsch, kann ja mal kurz sozusagen den Arztteil hier geben, nicht? Also AID steht für automatische Insulindosierung. Das klingt jetzt so, als ob man gar nichts mehr machen muss, aber leider Gottes ist es ja soweit noch nicht, aber es ist die Kombination von einer Insulinpumpe, die also das Insulin über meistens noch einen Katheter in das Unterhautfettgewebe gibt und das wird gesteuert von einem Glukosesensor, der da auch sozusagen liegt und mit einem kleinen Computer, der dann genau ausrechnet, wie viel Insulin da reinlaufen soll. Aber man muss halt immer noch zum Beispiel Essen oder Bewegung, all solche Sachen, die eben den Blutzucker auch beeinflussen können, das muss man halt noch alles eingeben. Insofern deshalb Hybrid, ähnlich wie bei einem Auto, was sozusagen eine Batterie hat und trotzdem Benzin, ist hier eben auf der einen Seite der Computer, aber auf der anderen Seite eben auch noch eine ganze Menge Eingabe erforderlich, damit das Ganze gut läuft.
Genau.
Habe ich das jetzt so einigermaßen laienmäßig erklärt?
Du konntest folgen. Ich habe es verstanden. Und ich habe im Prinzip, also sind wir 2022 im Frühjahr nach, ich sag mal so, nur 3 Jahren. Eigentlich wird ja immer proklamiert, man braucht 4 Jahre, bis man eine neue Pumpe bekommt. Aber wir waren mal so frech, haben es einfach probiert. Und das kann ich auch allen empfehlen. Also probiert es einfach. Bei uns ist es sofort durchgelaufen, weil eben diese neue Technologie doch so bahnbrechend ist, dass sie eben auch vieles erleichtert. Und unseren Alltag hat das enorm erleichtert. Und es kam jetzt eben auch zusammen damit, dass die Noni jetzt Ende der Grundschule auch eigenständiger wird. Und mit dieser neuen Pumpe hat die so viel Selbstbewusstsein bekommen und ist einfach losgezogen. Und so nach dem Motto, ach Mama, die Pumpe sagt mir schon, was ich zu tun habe, die macht das schon. Und das war so schön zu sehen, dass sie im Prinzip jetzt nochmal so einen Schritt gemacht hat, ihren Diabetes auch selbstständiger managen zu wollen. Und da war, glaube ich, oder ist, glaube ich, diese neue Technologie eine ganz große Hilfe. Und für mich ist natürlich die Nacht, ne? Also vorher 90% der Nächte aktiv und jetzt 90% der Nächte Ruhe. Das ist für mich natürlich ein unglaublicher Gewinn an Lebensqualität. Und diese Nächte wieder zu haben, heißt ja auch, dass man den Tag wieder strukturieren kann, dass man wieder normal arbeiten kann, sage ich mal so, und auch den Kopf mal wieder frei hat. Und deshalb ist also bei uns war sehr viel passiert mit dieser neuen Technologie, dass also die Sarah Leonie zum einen ihren Diabetes eben auch wirklich eigenständiger managt und ich nicht mehr nur Diabetes im Kopf habe.
Um dir das mal so ein bisschen zu erzählen, wie der Weg dahin gewesen ist. Also wir haben die ersten Versuche dazu gemacht im Jahr 2011, 2012. Im Frühjahr, wir haben uns überlegt, wie kann man denn so etwas untersuchen, in so eine automatische Insulindosierung außerhalb des Krankenhauses. Und ja. Da fiel uns das Diabetes Camp ein. Nicht? Das ist ja auch eine tolle Sache, wenn eben so Kinder mit Diabetes zusammen sind. Und die sind natürlich dann sehr, sehr aktiv. Und da gibt es dann eben gleich einmal das Risiko auch einer Unterzuckerung. Und deshalb haben wir eben in drei Ländern, in Slowenien, Israel und bei uns in Hannover, eben solche Camps gemacht und dieses System ausprobiert und konnten da eben zeigen, dass das sicher ist und dass es sozusagen klappt. Aber es zeigt eben auch, das war eben vor 10 Jahren, bis es dann letztendlich kommerziell da war, nicht? Das ist immer noch ein langer Weg, bis man eben alles durch die Zulassungsbehörden hat, die entsprechenden Studien, nicht? Die erste Studie ist 2013 dazu erschienen, nicht? Also wie lange es dann doch dauert, bis man das dann hat. Aber das gibt natürlich auch Optimismus, dass man sagt, okay, also gut Ding wir eben manchmal ein bisschen eine Weile haben, auch in der Forschung, dass manche Fortschritte, die man in der Forschung so sieht, dauern eben eine Weile, bis man sie in der praktischen Medizin hat. Nicht? Ja. Und, aber da kann man klar sagen, das ist sicherlich eine Sache, die für viele Leute den Alltag mit Diabetes doch enorm ändert.
Und, ja.
Das kann ich mir sehr gut nachvollziehen, wie es eben für euch besonders jetzt gerade die Nächte viel, viel einfacher geworden sind.
Ja, also auch also Nächte und auch das ganze Schätzen zum Beispiel. Ich meine, Kinder schätzen ja sowieso. Also wenn du nicht dabei bist, dann, wie soll man, die Toni sagt, dann spritz mal so hier das und mal das. Mal geht's halt gut und mal nicht. Und mit der Pumpe, mit dieser neuen AID-Technologie ist es natürlich auch viel leichter, das mal durchgehen zu lassen, weil die ja auch so Schwankungen ausgleicht. Das ist schon sehr schön und auch für das Gefühl für eine Mutter, das Kind loszulassen, ist es auch sehr beruhigend, dass die Pumpe einfach auch mitdenkt.
Ja, ja. Ja, aber das ist sozusagen ein schönes Thema, nicht, dass man sieht, wie doch der Fortschritt das Leben von Menschen mit Diabetes erleichtert. Und da kommen wir im Grunde genommen wieder ein bisschen zurück zu unserem Thema, was wir gerade eben gehabt haben, dass man eben heutzutage weiß, Diabetes fängt eben viel früher an als so die klassischen Symptome, Gewichtsabnahme, häufiges Wasserlassen und so weiter, sondern dass man eben durch einen Bluttest, das, wie wir vorhin schon gesagt haben, früh erkennen kann. Und es jetzt eben zum ersten Mal auch ein Medikament, zumindest in Amerika, zugelassen ist, was in einer Phase eingesetzt werden kann, bevor überhaupt diese klinischen Zeichen da sind. Also letztendlich, wenn man nur durch einen Bluttest nachweist, dass da eben praktisch der Typ-1-Diabetes begonnen hat, obwohl der oder diejenige noch gar nicht merkt, dass sie das hat. Wir sprechen jetzt eben von verschiedenen Stadien des Diabetes, also drei verschiedene Stadien, wobei eben das Stadium 3 das ist, wenn man eben, so wie du es vorhin geschildert hast, eben die Zeichen mit Durst, Wasserlassen und so weiter hat. Aber eben Stadium 1 und 2 sind, wenn eben diese sogenannten Antikörper im Blut nachweisbar sind. Ja, und da hast du von diesem neuen Wirkstoff Teplizumab schon gehört, der also dann das Auftreten von Diabetes 2 bis 3 Jahre verzögern kann, eben schon, wenn nur Antikörper da sind? Oder ist das noch nicht so in der Diabetes-Szene bekannt?
Also bei mir ist es angekommen. Ich bin ja auch jetzt ab und an mal über DDoC bei Kongressen dabei. Und auf diesen Kongressen wird natürlich viel darüber gesprochen. Insofern ist es bei mir angekommen. Und ich sag mal so, das ist natürlich immer so die Frage, die ich mir jetzt stelle und die ich noch nicht so erörtert habe, weil wir ja jetzt gerade nicht mehr betroffen sind davon. Die Frage ist für mich immer noch die nach den Nebenwirkungen, aber ich habe jetzt auch meine Kinder durchgeimpft, also ich bin kein Impfgegner, was Kinder angeht. Und wenn ich jetzt für mich das Gefühl hätte, die Nebenwirkungen sind überschaubar, wäre das für mich, wenn ich jetzt bei der Früherkennung dabei gewesen wäre, so wie ich mir das ja gewünscht hätte, dass ich im Prinzip die Wahl habe, was mache ich jetzt damit, dann wäre das für mich durchaus auch eine Möglichkeit gewesen für die Noni, wenn eben die Nebenwirkungen überschaubar gewesen wären, wo ich jetzt noch nicht so ganz informiert bin, da kannst du mir vielleicht gleich was zu sagen, weil man ja einfach dadurch, so wie ich gehört habe, den Start in das Leben mit Diabetes, also dass das Ganze von der Autoimmunkrankheit dann zur Stoffwechselkrankheit wird, auch um Jahre verzögern kann. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die Noni das nicht mit 6, sondern erst mit 9 bekommen hätte, da hat sie ja schon eine ganz andere Kognition und eine ganz andere Wahrnehmung und eine ganz andere Komplexität, die sie auch in ihrem Leben meistern kann. Also das hätte uns, glaube ich, wirklich viel geholfen.
Ja, nee, das, wir reden jetzt im Grunde genommen davon, dass wir eben bis jetzt das nicht mehr produzierte Hormon, also das Insulin, ersetzen. Dass das also bis jetzt eigentlich keine ursächliche Behandlung der Erkrankung Diabetes ist. Und dass wir eben mit solchen Medikamenten wie eben das Teplizumab jetzt dazu kommen, dass wir eben tatsächlich die zugrunde liegende Krankheit verändern können. Und das ist natürlich ein Riesenschritt, dass wir eben die Restfunktion, wenn die Bauchspeicheldrüse eben noch weiter Insulin macht, erhalten können mit diesem Medikament und anderen. Und wir gehen so ein bisschen davon aus, dass es natürlich jetzt nicht ein Medikament gibt, was für alle hilft, sondern dass man eben ähnlich wie in der Krebstherapie eben direkt auf den einzelnen zugeschnittene Cocktails von verschiedenen Medikamenten geben müssen, eben eine so personalisierte Behandlung. Das wird wahrscheinlich eben die Diabetestherapie der Zukunft sein und Thema eben Nebenwirkungen, um natürlich auch möglichst wenig Nebenwirkungen zu haben. Also zum Beispiel das Teplizumab, da kann man eben während der Infusion so ein bisschen Fieber, Gelenkschmerzen, so wie so eine Grippe, sowas in der Richtung bekommen. Aber nach unserer Erfahrung, wir haben ja an diesen Studien auch teilgenommen und nehmen daran teil, lässt sich das alles sehr gut beherrschen und es gibt keinerlei Hinweise, dass man jetzt also irgendeinen dauerhaften Schaden in irgendeiner Weise durch eine solche Teil in so einer Studie haben wird.
Ja, und wohingegen der Schaden, den man in Anführungsstrichen, den Schaden, den man riskiert, wenn man einfach so in die Diagnose reinläuft, der ja schon auch höher sein kann, weil durch eine hohe Ketoazidose zum Beispiel, durch eine akute Ketoazidose ja auch das Thema metabolisches Gedächtnis, Folgeerkrankungen, Sanftheit des Verlaufs des Diabetes im Leben ja auch konterkariert werden kann, so wie ich das jetzt gehört habe. Und auch zum Beispiel der Professor Berner mit mir auf der Pressekonferenz von der Kids for Heroes-Kampagne in Berlin noch gesagt hat, dass man auch nicht ausschließen kann, dass durch eine schwere Ketoazidose zum Start, also zur Manifestation, auch von den kognitiven Fähigkeiten her, Konzentration etc., man doch auch Studien hat, wo es da Beeinträchtigungen gab. Und wenn man das jetzt verhindern kann, indem man eben zur Früherkennung geht und eventuell mit Teplizumab arbeitet und das Ganze eben dadurch verzögert und das Kind reifen lässt in der Zeit, sodass es die Erkrankung auch besser versteht, denke ich, sind das auch wirklich Schritte in die richtige Richtung.
Mann, wir können uns noch stundenlang unterhalten. In jedem Fall, glaube ich, hat das ja doch gezeigt, wie optimistisch man doch jetzt in die Zukunft gucken kann, aber dass man doch gemeinsam etwas tun muss, um das voranzubringen, dass eben möglichst viele Menschen mit Diabetes wissen, dass es neue Möglichkeiten gibt, Diabetes zu behandeln, wie zum Beispiel die automatische Insulindosierung, das hast du ja ganz eindrucksvoll geschildert, aber eben auch die Allgemeinheit, dass sie wissen, dass Diabetes schon sehr früh anfängt vor den Symptomen und dass man da etwas machen kann, dass Früherkennung eben das neue Thema ist und dafür muss man, glaube ich, eben ein großes politisches Verständnis erreichen. Also es gibt noch viel zu diskutieren, es gibt deshalb ja auch die Reihe Doc2Go, schauen Sie doch mal auf die Internetseite von diabetes.de. Da gibt es noch viele andere Episoden auch zu einer ganzen Reihe von anderen Themen. Ja, und Maren, ich möchte mich bei dir bedanken. Es hat riesig viel Spaß gemacht, wie immer, sich mit dir zu unterhalten. Und ja, ich übergebe jetzt an dich für sozusagen das Schlusswort aus Bayern.
Ja, vielen Dank, lieber Thomas, dass ich dabei sein durfte. Danke auch an diabetes.de. Und ich hoffe und freue mich drauf, dass wir ganz viel gemeinsam bewirken können. Und stehe natürlich jetzt aus der Sicht von Eltern und in der Betreuung von Kindern mit Diabetes Typ 1 immer gerne zur Verfügung, damit wir hier in Deutschland die Mühlen in die richtige Richtung malen und dazu beitragen, dass es das Leben mit Diabetes Typ 1 noch einfacher wird und im Alltag noch besser handelbar. Vielen Dank.
Danke dir auch. Tschüss an alle.
Tschüss.
Auch für diese Episode von Doc2Go bedanken wir uns für die freundliche Unterstützung bei Böhringer Ingelheim und der IKK Classic. Alle Episoden von Doc2Go finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf www.diabetes.de.org/podcast. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Themenvorschläge, gerne per E-Mail schicken an info@diabetes.de.org. In 2 Wochen gibt es dann bei Doc2Go gleich 2 Premieren. Zum ersten Mal steht nicht Diabetes, sondern Brustkrebs im Fokus der Folge. Und zum ersten Mal gehen gleich 3 Personen gemeinsam spazieren. Professor Dr. Ulrike Detmers, Geschäftsführerin des Brotherstellers Mestemacher und 2014 an Brustkrebs erkrankt, spricht über ihre Erfahrungen mit Professor Dr. Pia Wülfing, Gynäkologin und Gründerin von Pink gegen Brustkrebs, sowie Dr. Jens Kröger, Diabetologe aus Hamburg und Vorstandsvorsitzender von Diabetes.de, Deutsche Diabeteshilfe. Bis dahin und auf Wiedergehen.
Doc2Go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen.